Face your fears.
Hallo und herzlich willkommen zum Kinderherzen-Podcast, dem Podcast von und für Eltern und Familien herzkranker Kinder. Mein Name ist Nina Schwarzbauer, ich bin Journalistin und selbst Mama eines Sohnes, der mit einem komplexen Herzfehler zur Welt gekommen ist. Und weil ich weiß, wie viele Fragen, Unsicherheiten und Herausforderungen im Leben mit einem chronisch herzkranken Kind aufkommen, hole ich mir in jeder Folge fachkundige Antworten von ExpertInnen und lasse mich von den Erfahrungen anderer Familien inspirieren. Meine Gäste beantworten mir und euch in diesem Podcast unsere Fragen rund um den Alltag mit herzkrankem Kind, machen Mut und zeigen Wege auf, mit den besonderen Herausforderungen unserer Kinder umzugehen. Schön, dass du heute mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kinderherzen-Podcast. Unser heutiger Gast ist wahrscheinlich den bayerischen Zuhörenden unter euch bekannt. Ich spreche heute mit Christoph Stoffel-Well, einem Bandmitglied der legendären Biermüselblasen. Neben der Musik ist er auch als Kabarettist und Wegbegleiter von Gerhard Polt bekannt. Was viele nicht wissen, Christoph Well lebt seit seiner Kindheit mit einem angeborenen Herzfehler. Operationen, Krankenhausaufenthalte und medizinische Eingriffe gehörten zu seinem Leben genauso dazu wie die Bühne. Und heute sprechen wir darüber, wie er mit seinem Herzfehler aufgewachsen ist, was ihn geprägt hat, welche Rolle das Herz in seinem Leben wirklich gespielt hat und wie es ist, mit dem Gefühl zu leben, vielleicht Zugabezeit geschenkt bekommen zu haben. Lieber Christoph, herzlich willkommen im Kinderherzen-Podcast.
Auch ein herzliches Grüß Gott.
Ja, fangen wir mal an. Was weißt du eigentlich selbst über deine Herzgeschichte? Wann wurde der Herzfehler entdeckt und wie wurde in deiner Familie drüber gesprochen?
Das war ungefähr, ja, wie ich auf die Welt gekommen bin, aber das weiß ich ja nicht mehr. Aber so ein paar Jahre danach ist unser Hausarzt gekommen und der hat gesagt, da stimmt irgendwas mit dem Herz nicht. Der hat mein Herz abgekehrt und dann hat er gesagt, da stimmt was nicht. Aber ich war ungefähr 4, 5 Jahre alt. Aber ich kann mich noch daran erinnern, weil ich bin mir schon ziemlich, ein bisschen als was Besonderes vorkommen. Das war eigentlich ein, weil sonst habe ich alles machen können. Ich habe Fußball spielen können, ich habe Radl fahren können dann später. Ich habe alles machen können. Also mir war nicht bewusst, dass ich krank bin. Mhm. Oder dass da irgendwas fehlt am Herzen. Das habe ich erst gemerkt, wie ich operiert worden bin, das erste Mal. Davor habe ich auch noch nichts gemerkt. Ich war eigentlich immer, Gott sei Dank, gut beieinander. Und da, ich bin mir eben ein bisschen als was Besonderes vorgekommen in der Familie. Ich habe 7 Schwestern und 7 Brüder. Und das war praktisch, wenn es jetzt was zum Essen gegeben hat, was schon ein bisschen knapp war immer bei so einer großen Familie, dann habe ich dadurch, weil ich ja krank war, in Anführungszeichen, habe ich ab und zu ein bisschen eine größere Portion gekriegt. Was mir meine Geschwister heute noch vorschmeißen.
Und hast du, also du hast jetzt gerade gesagt, du hast Fußball gespielt, hast du Sport mitmachen können in der Schule oder hast du manchmal das Gefühl gehabt, bei anderen Kindern, die haben dich irgendwie ein bisschen abgehängt oder so, da bist du immer eher mitgezogen worden?
Nein. Mir hat niemand abgehängt. Ich war viel zu ehrgeizig und ich war ein relativ guter Sportler. Und habe, wie gesagt, alles machen können. Also ich war mir nicht bewusst, mein Herz hat ein bisschen stark geschlagen, weil es schon als Kind ein bisschen größer war. Das war ein Ventrikelzeptumdefekt, also ein Loch in der Herzscheidewand und dadurch ist irgendwann die Herzklappe kaputt worden. Aber es war auch noch, das hat kein, wie ich dann später zum Arzt gekommen bin, der hat das auch nicht feststellen können. Draufgekommen sind wir jedenfalls, dass ich einen Herzfehler habe. Also amtlich ist es dann geworden, wie ich beim Schularzt war. Da waren damals in den Schulen, ich weiß nicht, ob es das heute noch so gibt, da waren Reihenuntersuchungen, da ist jedes Kind abgekehrt worden und der Schularzt hat gesagt, nein, der muss zu einem Kardiologen, da stimmt was nicht. Und dann bin ich nach Eichach zum Kardiologen gegangen und der hat mich dann noch in das frisch gerade gegründete Herzzentrum München geschickt. Ins Deutsche Herzzentrum.
Jetzt hast du gerade gesagt, also man wusste das schon nach deiner Geburt, aber festgestellt hat man es dann erst in der Schulzeit. Was war dazwischen?
Dazwischen war nichts. Fußball spielen, Handball spielen, Völkerball spielen, Becher stauen, rumsausen, eine wunderbare, schöne Kindheit und viele Auftritte mit meinen Geschwistern. Und das, man hat nichts machen können. Damals, es hat keine Mittel gegeben, dass man herausfindet, was da genauer fehlt.
Und ach so, das heißt, man hat gewusst, irgendwas ist am Herzen, ja, aber nicht was.
Ja, aber man hat nicht gewusst, wer jetzt, was das genauer ist und auch, wer für sowas zuständig ist. Mhm. Das war dann eben der Kardiologe in Aichach, der das dann nochmal festgestellt hat, aber auch nicht die Ursache für dieses komische Geräusch beim Abhören. Und der hat gesagt, er findet nicht raus, was das ist und da sollte jetzt, da gibt es in München, das ist gerade aufgemacht worden, dieses Herzzentrum und die haben eine Kinderstation und da bin ich dann hingekommen und da hat mich dann ein Professor Bühlmeier, dem ich heute noch dankbar bin, der ein sehr netter Mann war und mit immer warmen Händen, was mich als Kind fasziniert hat. Das sind so die Sachen, wo man sie merkt als Kind. Der hat warme, angenehme Hände gehabt und eine tolle Stimme, weiche. Und der hat das dann rausgefunden, dass das ein Ventrikelseptumdefekt ist, der die Herzklappe mit der Zeit kaputt macht durch die Überbelastung. Und ich war damals dann auch wieder ein bisschen was Besonderes, weil die hat mich dann einmal mitgenommen, sogar für eine Vorlesung, wo ich dann in so einem Uniraum auf einer Liege geflackt bin und die ganzen Studenten haben, oh ja, ich war ganz was Besonderes.
Jetzt sagst du irgendwie auf der einen Seite, du ganz normale Kindheit und auf der anderen Seite warst du so ein bisschen was Besonderes. Was war dein Gefühl so für dich? Hast du das Gefühl gehabt, ich bin wie alle anderen oder ich falle schon ein bisschen aus? Oder wie wurde das auch in deiner Familie so? Wie habt ihr darüber gesprochen oder nicht gesprochen?
Ja, in meiner Familie, die waren halt beim Zuschlagen ein bisschen vorsichtiger, meine Brüder. Weil sie gewusst haben, ich blut schnell aus der Nase und ich habe einen Herzfehler. Also ich habe frech sein können, ohne die körperlichen Konsequenzen aushalten zu müssen. Und wenn wir irgendwo im Schulbus dann waren oder was, ich war immer frech. Und meine zwei Brüder, der Kalle und der Michael, die haben das dann körperlich ausbiegelt. Mhm. Aber dieses, dieses was besonders sein wollen als Kind, das glaube ich eine relativ natürliche Sache ist. Bei so vielen Geschwistern, da muss man sich ja irgendwie, muss man durch irgendwas aus der Reihe schlagen oder irgendwas haben, was an eigen zu eigen ist. Das war eher dann nicht der Herzfehler, sondern das Musikspielen. Ich war einfach auf der Bühne sehr munter und vielseitig einsetzbar. Und das war eigentlich das, was man als Kind, wo ich das kompensieren können habe, dass ich jetzt nicht wahnsinnig stark war, weil ich war schmächtiges Kind, ich war dürres Kind. Ich habe wirklich nicht viel Kraft gehabt, außer im Kopf. Und da habe ich durchs Musikspielen kompensiert und nicht dadurch, dass ich immer mehr Schuldel vor mir hergetragen habe. Ich habe einen Herzfehler, um Gottes Willen.
Mhm. Aber ihr wart generell ja eine musikalische Familie, oder? Oder bist du da nochmal besonders hervorgestochen in irgendeiner Art und Weise?
Wir sind immer noch eine musikalische Familie. Genau. Aber ich bin insofern ein bisschen rausgestochen, weil ich habe irgendwann den Ehrgeiz entwickelt, dass ich mir zum Beispiel selber Noten lerne. Das war, wie ich das erste Mal operiert worden bin, die Zeit ungefähr, da war ich so 14, 15 und da wollte ich auch dann Musikstücke schreiben für die Tanzmusikbesetzung in unserer Familie und da habe ich mir dann zum Beispiel die Noten gelernt. Meine Geschwister kennen es heute noch nicht. Die haben nicht Noten gelernt, also immer alles auswendig. Und ich kann sowohl auswendig spielen, habe aber auch gemerkt, ich habe ein inneres Ohr, wo ich Musik vorher her und dann aufschreiben kann. Und das haben meine Geschwister nicht gehabt. Oder haben es nicht bemerkt, dass sie es haben. Oft ist ja so, es gibt Leute, die haben absolutes Gehör und wissen es gar nicht. Blöd gelaufen.
Jetzt hast du gerade gesagt, du bist mit 14 das erste Mal operiert worden. Hast du davor irgendwie mal so Ängste gehabt oder sowas? Weil Herz sagt man ja, wenn da was am Herzen ist, das ist schon irgendwie ein existenzielles Gefühl, so, dass da irgendwie was wäre. Oder war dir das so nicht bewusst oder nicht
das war mir, das war mir nicht bewusst. Und meine Eltern und Geschwister, die haben da auch nicht keinen Popanz draus gemacht. Ich habe bloß irgendwann mitgekriegt, dass im Nachbardorf, in Memmendorf, ein Mädel gestorben ist, das auch einen Herzfehler gehabt hat, weil man eben, da hat es das Herzzentrum, das Deutsche, noch nicht gegeben in München und da hat man noch nichts machen können. Die haben es aber versucht zum Operieren und das ist schief gegangen, leider. Und ansonsten ist das eigentlich kein Thema gewesen und für mich ist erst ein Thema geworden, wie ich ins Herzzentrum dann gekommen bin zu den Untersuchungen und da habe ich dann einen Herzkatheter gekriegt und zwar in der Leiste und das hat bestimmt 3 Wochen lang weh da. Also ich habe nicht gescheit Fußball spielen können und das war schon sehr arg. Aber sonst Angst oder was, Todesangst, das habe ich erst gekriegt dann, wie mir das richtig bewusst worden ist und das ist erst seit ich 60 bin ungefähr. Aber da habe ich jetzt keine Todesangst, man lernt da mit der Zeit umgehen, mit der Angst, beziehungsweise man lernt, dass die Angst nicht die Überhand kriegt.
Und dann kam relativ bald die OP. Was hast du da für Erinnerungen dran an die Zeit? Was war für dich das, was so hängen geblieben ist? Die Schmerzen oder die Zeit danach? Dann doch das Gefühl, okay, jetzt bin ich doch irgendwie krank. Was ist da für dich so aus der Zeit hängen geblieben?
Da ist hängen geblieben, eigentlich, ich weiß nur noch, wie ich in den OP reingefahren worden bin und wie eine Schwester, es war eine sehr nette Krankenschwester im Herzzentrum, muss ich sagen, wie die dann gesagt hat, ja, und jetzt ist gleich alles weg. Und dann, so war es dann. Und wie ich aufgewacht bin, war ich unglaublich erstaunt, weil mein Herz, ich hab fast nicht mehr gespürt, dass das schlägt. Also das ist von einer Ausschlagsamplitude von 10, sagen wir einmal, auf 3 runter reduziert gewesen. Und sonst Schmerzen habe ich nicht viel gehabt, außer dass ich Durst gehabt habe, weil man darf nicht viel trinken und so weiter. Also das übliche Intensivstation, die üblichen Intensivstation-Einschränkungen, die man hat. Aber sonst ist mir eigentlich auch nach der OP relativ gut gegangen. Und ich habe dann, das war lustig, weil ich habe damals schon angefangen, Trompeten zu studieren. Und dann haben wir sogar dann im Krankenhaus einmal ein EKG gemacht, wie das ist, wenn ich Trompeten spiele. Das wollte der Professor Bühlmeier auch wissen, weil angeblich das Herz dann durch den Druck in der Lunge so zusammengedrückt wird, dass viel kleiner wird, was bei mir ja positiv war, weil es war viel zu groß. Und das war eigentlich, und dann bin ich operiert gewesen und das ist verheilt. Nach einem halben Jahr habe ich wieder ganz normal, nach einem Vierteljahr, ganz normal alles machen können.
Aber dein Körpergefühl war dann anders, also oder? Also dann, wenn du sagst, der Herzschlag hat sich spürbar irgendwie verändert und irgendwie wahrscheinlich auch die Leistungsfähigkeit, oder?
Die Leistungsfähigkeit konnte ich nicht beurteilen, weil ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich weniger leistungsfähig bin. Ich war nur schwach, als rein vom Körperbau her, von der Statur her war ich schwach. Dann nach der OP, das ist mir merklich besser gegangen, kann ich nicht sagen. Mir ist einfach nicht schlecht gegangen danach. Ich war bloß beruhigt, dass ich das jetzt hinter mir habe und dass ich jetzt Trompeten studieren kann und dass eigentlich das dass ich nicht mehr so viel Nasenblut und ja, ich habe wieder rumhupfen können, Volkstanzen, alles Mögliche, was mir Spaß gemacht hat. Und die, wie gesagt, die Angst, dass irgendwas da nicht stimmt, habe ich so nie empfunden gehabt.
Gerade so in der Pubertät, so mit 14, 15 und sowas, da ist ja irgendwie will man ja immer sein wie alle anderen, gell? Also so, man will ja nicht aus der Reihe fallen eigentlich.
Ja, das stimmt nicht, das war bei mir nicht. Ich wollte eben immer was,
also schon ein bisschen
was Besonderes sein, weil ich eben so viele Geschwister habe.
Ja, genau, also im positiven Sinn schon, aber dass man jetzt so abgehängt wird, ja, das will man ja auf gar keinen Fall so. Aber hast du das manchmal gehabt, so dass du da gedacht hast, oh mein, jetzt kann ich 3 Monate oder wie auch immer lang, kann ich das und das nicht machen? Oder hast du eher gedacht, so oh super, wenn das rum ist, dann erst richtig?
Nein, das war einfach gar nicht so ein Thema. Mhm. Und ich war im Sportunterricht, war ich befreit, immer schon. Dann, also ab dem Gymnasium, wie sie das festgestellt haben. Aber sonst war das, nein. Und abgehängt, weißt du, Außenseiter war ich von Haus aus.
Warum?
Weil ich so viele Geschwister gehabt habe, dass ich keine anderen Freunde braucht habe im Bus. Ja. Oder sagen wir mal, die Großfamilie hat mir so viel Sicherheit gegeben, dass ich was anderes, dass ich mehrere Beziehungen gar nicht zeitlich unterbracht hätte. Mhm. Wir waren einfach viel unterwegs und ich habe einen Kali und Michael, die sind die Nummer, ich bin die Nummer 14, der Michael ist die Nummer 13, der Kali die Nummer 12 und Moni die Nummer 15. Wir waren immer dick beieinander, also da und wenn wir da irgendwie im Schulbus blöd angemacht waren, weil da waren sofort da, der hat sich mit der ganzen Familie angelegt, mit dem ganzen Clan. Das war, also da ist Sardinien harmlos dagegen.
Hast du das Gefühl, dass es vielleicht, dass du dich anders für die Musik entschieden hättest, wenn du das Gefühl von, ja, dass du körperlich nicht ganz mithalten kannst vielleicht, dass du dich anders dafür entschieden hättest? Also, dass der Herzfehler insofern vielleicht auch ein bisschen so deine Entscheidung, in die Musik so ganz reinzugehen, entschieden hat? Oder war das eher eine Entscheidung, die du unabhängig davon getroffen hast?
Die Entscheidung habe ich gar nicht getroffen, sondern ich bin getroffen worden von der Entscheidung. Ich habe einfach, mir hat Musik immer schon als Kleinkind immer schon berührt und hat mir irgendwas Besonders geben. Und dann habe ich mit, wie gesagt, mit 5 Jahren habe ich Blockflöten gelernt, mit 3 Jahren war ich auf der Bühne und dann mit 8 Jahren habe ich Trompeten gelernt und dann irgendwann mit 15 Harfen dann nach der Operation, interessanterweise, habe ich mir dann eine Harfen gekauft und das ist jetzt auch nie aus Absicht gewesen, dass ich damit einmal meinen Lebensunterhalt bestreiten müsste. Das war einfach eine Selbstverständlichkeit. Das habe ich gern gemacht und deswegen bin ich Musiker geworden. Es ist ohne irgendein wirtschaftliches Kalkül und, oder irgendein körperliches Gebrechen, dass das begünstigt worden war. Nein, das war einfach, ich habe gern mich musikalisch mitgeteilt und habe gemerkt, da kommt auch wahnsinnig viel. Wenn man auf der Bühne steht, kommt unglaublich viel und schön, was Schönes zurück. Mhm. Das ist wie wenn es ihr zuhört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und euch taugt das, dann ist das für mich ein angenehmes Feedback. Mir ist gar nicht schreiben, ich weiß.
Ihr Lieben, eine kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird zu 100% von den Kinderherzen finanziert und ist damit nur eines von vielen Projekten, mit dem sich die Stiftung für Forschung und Therapie für herzkranke Kinder und ihre Familien einsetzt. Regionale Niederlassungen an 3 großen deutschen Kinderherzzentren setzen sich auf verschiedenste Art und Weise dafür ein, das Leben herzkranker Kinder zu verbessern, zu verlängern und Herzfehler in Zukunft noch besser behandeln zu können. Um unseren Kindern weiterhin diese großartigen Chancen zu ermöglichen, ist der Kinderherzen e.V. neben dem Einsatz vieler Ärztinnen und Forschenden vor allem auf eines angewiesen: eure Spenden. Wenn ihr also diesen Podcast gerne hört, er euch hilft und ihr auch anderen Herzkindern und ihren Familien helfen möchtet, denkt doch, wenn ihr das nächste Mal etwas Geld übrig habt oder ein Geburtstag ansteht und ihr nicht wisst, was ihr schenken sollt, an eine Spende für die Kinderherzen. Damit helft ihr nicht nur Kindern wie unseren, ihr könnt die Spende durch einen Spendenbeleg auch steuerlich absetzen. Weitere Infos und einen Spendenlink findet ihr in unseren Shownotes oder unter www.kinderherzen.de. Hast du irgendwann mal das Gefühl gehabt, dass du speziell auf dich aufpassen musst oder dass du anders mit mit Grenzen umgehen musst, egal jetzt, ja, wahrscheinlich doch eher am ehesten körperlichen Grenzen oder so? Oder kam das auch im Verlauf nie auf, dieses Gefühl?
Eine körperliche Einschränkung habe ich eigentlich nur gemerkt immer durchs Nasenblättern, weil ich habe so eine sensible Nasenschleimhaut oder was gehabt als Kind schon. Und dadurch habe ich unglaublich schnell Nasenblut. Ich wäre auch einmal beinahe verblüht. Bin ich gerade noch nach Fürstenfeldbruck ins Krankenhaus gekommen mit dem Gokomobil, habe mich mein Vater gefahren. Das war mein erster Krankenhausaufenthalt. Ich erinnere mich jetzt gerade. Da war ich ungefähr 4 Jahre alt. Und da hat mir meine Schwester mit dem Schürhaken auf die Nase gehaut. Es war aber keine Absicht von ihr, da muss ich jetzt gleich dazu sagen. Um Gottes Willen. Und das hat dann nicht mehr zum Blüten aufgehört. Und seit der Zeit habe ich, und da war ich dann im Krankenhaus und meine Mutter war sogar, ich habe meine Mutter mal 2 Tage ganz für mich allein gehabt, was echt sensationell war im Krankenhaus. Und danach habe ich halt immer Angst gehabt, wenn beim Fußballspielen, dass ich einen Ball auf die Nasen kriege zum Beispiel. Dann habe ich Nasenbluten gekriegt und dann war ich außer Gefecht. Hat aber auch einen Vorteil gehabt in der Schule, wenn ich jetzt bei einer Schulaufgabe total landunter war, habe ich ein bisschen popelt in der Nase, ohne dass der Lehrer gemerkt hat. Und dann habe ich blöd und dann bin ich befreit worden und habe heimfahren dürfen. Wobei heimfahren ist ja kein Schulbus gegangen, dann bin ich per Anhalter heimgefahren. Mit blutender Nase. Also kein Schaden ohne Nutzen.
Hast du, wenn du jetzt sagst, generell so Bühne und Musik und ja auch, ja, also schon eben, dass du auch was Besonderes sein hast wollen, hast du das Gefühl gehabt, du hast so die Intensität im Leben irgendwie besonders gesucht? Also, dass dir das irgendwie, ja, was gegeben hat so?
Ich habe immer ganz gern gelebt. Und überhaupt ist jeder Mensch was Besonderes, gell? Also
ja, aber du hast ja jetzt gesagt, du wolltest schon rausstechen. So.
Ja, weil ich eben gemerkt habe, mit so vielen Geschwistern, ich bin, man ist nichts Besonderes. Aber jeder Mensch leid ist was Besonderes, das ist auch vollkommen klar. Ein Wunder, eine Laune der Natur ist jeder Mensch. Und sonst, das Musikspielen, wie gesagt, das ist ja vollkommen von Selbstläufer gewesen, ohne Kalkül oder was. Außer, dass ich eben körperlich ein bisschen angeschlagen war und deswegen ein bisschen mehr zum Essen gekriegt habe, habe ich auch versucht, mich auf der Bühne unentbehrlich zu machen, um noch mehr zum Essen zu kriegen. Ich habe auch immer dadurch vom Musikspielen leben können, auch schon als kleines Kind, weil ich ja der Vorletzte war und Monika und ich. Wir haben dann immer am Schluss von den Leuten ein bisschen was geschenkt gekriegt. So ein Tag kriegst du ein Zehnerl, weil du das gar so schön aufgesagt hast oder mal ein 50erl und so. Und dadurch habe ich immer schon als Kleinkind Geld gehabt. Das habe ich gespart, dann habe ich mir Radl selber gekauft und so weiter. Also ich war wirtschaftlich immer autark. Und sogar das Milofit, das ist so ein Kinderbrei gewesen, den ich sehr gern ming habe. Da bin ich extra zu Fuß nach Oberschweinbach gegangen, 2 Kilometer, dass ich mir das Milofit kaufen kann. Also das haben wir sich selber kaufen müssen, weil das war, wie gesagt, für 15 Kinder, da musst du schon sehr gut haushalten mit 300 Mark Haushaltsgeld.
Aber es ist ja schon ein, nicht gerade ein ruhiges Leben, das du da gelebt hast oder das du lebst. Ist das, war das so, dass du das so gerne mitgenommen hast?
Weil ich gern mitgenommen. Man lebt gern. Nur dazu, wenn man doch im Hinterkopf hat, dass das nicht so ganz selbstverständlich ist, da lebt man einfach gern. Und nur dazu, dann hat man Musik, das macht das Leben nochmal viel schöner. Und man hat ein Publikum. Also, ich war vollkommen zufrieden.
Okay.
Und dann bin ich operiert worden, dann habe ich Musik studiert und dann bin ich nach 2 Jahren zu den Münchner Philharmoniker gekommen als Solotrompeter und dann, da kann man eigentlich nichts, kann man nicht jammern und darf man nicht.
Ja.
Man darf dann auch nicht jammern für die Bewohner der norddeutschen Tiefebene.
Also ein bisschen war das Gefühl schon da, dass du irgendwie, dass es nicht selbstverständlich ist.
Ja, freilich, also ein Kind mit einer Herzoperation, das ist natürlich schon ein Einschnitt im Leben. Aber es hat mich, wie gesagt, körperlich und so weiter, ist mir sehr gut gegangen, immer.
Und dann hast du noch mal eine zweite OP gehabt, gell? Wann war und die?
Ich habe mit 14 Jahren, oder ja, 14 war die, habe ich eine Bioklappen, darf man heute sagen, habe ich eingesetzt gekriegt, weil die damals, man war da wirklich in den Kinderschuhen bei Kinderkardiologieforschung und das hat den Vorteil gehabt, dass man kein Merkomal nehmen müssen hat. Mhm. Bei den mechanischen Klappen hat man eben, ja, war man merkomalisiert und das ist bei einem Kind dann doch ungünstig, wobei ich das schon gewohnt war vom Nasenblöten her. Mhm. Aber es hat sich irgendwie angeboten und dann habe ich eine Bioklappen gekriegt und die ist aber nach 5 Jahren steif geworden, also verkalkt. Weiß man jetzt auch, jetzt ist man, danach ist man immer schlauer. Und das war genau in der Zeit, wo ich dann das erste Mal beim Celibidache erste Trompeten gespielt habe. Und dann haben wir ein bisschen in der Ausstellung, war da auf dem Programm und ich habe es auch gespielt, aber ich habe schon immer irrsinnig Husten davor gehabt. Und das war so ein grausiger Bluthusten. Mhm. Und meine Ärztin, die auch Homöopathin war, hat immer gemeint, das ist TBC. Aber jedenfalls habe ich das Bild in der Ausstellung dann noch gespielt und durch den Druck in der Lunge ist das Blut auch während dem Trompetenspielen nicht in der Lunge gewesen. Mhm. Also ich habe, wenn ich Trompeten gespielt habe, war der Husten nicht so schlimm. Mhm. Und das ist ganz gut gegangen und danach bin ich aber dann so fertig gewesen, dass mich mein Bruder ins Krankenhaus gefahren hat, ins Herzzentrum, und die haben sofort gesagt, ja, um Gottes Willen, da ist ja die Klappen kaputt. Also das ist, und dann habe ich im medizinischen Lexikon nachgelesen, bei Bluthusten, entweder ist es Endokarditis oder die Herzklappen ist kaputt. Irgendwas stimmt jedenfalls nicht mit dem Herz. Wenn man denkt, wir können eine erklärende Ärztin, auch wenn es Homöopathin ist, sowas übersehen. Aber es war eine nette Frau trotzdem. Shit happens. Und da bin ich dann operiert und die haben sofort gesagt, gleich operieren. Und dann bin ich am nächsten Tag hergerichtet worden und 2 Tage nach Biele in der Ausstellung bin ich operiert worden. Und da bin ich dann aufgewacht und da war ich wirklich körperlich am Hund, muss ich sagen. Da habe ich das erste Mal auch körperlich habe ich gespannt in dem halben Jahr davor, wie das mit dem Husten losgegangen ist. Die Husterei ist übrigens mit der Bluthusten ist losgegangen mit Beethovens 6. Symphonie auf dem Land, wo am Schluss ein Gewitter kommt und da sitzt die Pauken ein bei dem Gewitter und der Trompeter sitzt neben der Pauken und ich bin so der Schocker, dass ich mich so verschluckt habe und da habe ich das erste Mal richtig husten müssen. Mhm. Und ein halbes Jahr danach bin ich dann operiert worden oder 8 Monate danach. Nein, 9 Monate. Danach bin ich dann, aber das war bestimmt nicht der Auslöser, aber da habe ich es erst einmal gemerkt, dann, dass irgendwas nicht stimmt. Aber du weißt ja, wie das ist, man verdrängt es und die Leistungsfähigkeit war nach wie vor, also ich habe Treppen steigen können und alles, bin aber nicht zur Nachuntersuchung gegangen und das war der grundlegende Fehler.
Wollte ich gerade fragen, gab es da schon so Nachsorge, regelmäßige Zyklen beim Kardiologen und so?
Eigentlich schon, wahrscheinlich, aber ich habe mir gedacht, ich bin ja bei einer Ärztin in Behandlung, wegen der Husterei und so weiter. Und, aber im Grunde jetzt weiß ich, man muss einfach jetzt halbe Jahr oder jetzt Jahr dann später zur Untersuchung gehen. Ich mache das jetzt auch noch und da muss man einfach nachschauen. Mhm. Und das habe ich damals nicht gemacht. Und da war ich wirklich schlecht beieinander. Und wie ich aufgewacht bin, haben die gleich gesagt auf der Intensivstation, so, jetzt gleich einmal aufstehe. War ich schon mal baff, dass ich gleich wieder stehen kann, weil ich habe davor fast nicht mehr stehen können. Und dann bin ich aufgestanden und da habe ich auch gemerkt, es ist wirklich minütlich und stündlich ist mir besser gegangen. Mhm. Also es war so toll. Wirklich eine Neugeburt war die zweite Operation dann.
Hat sich danach für dich was verändert, dass du irgendwie gedacht hast, weil das war ja schon eine relativ schnelle Verschlechterung, hast du, oder? Innerhalb von 5 Jahren oder was sagst du, 4 Jahren?
Ja, aber die Verschlechterung war eigentlich das letzte halbe Jahr oder dreiviertel Jahr erst. Mhm. So lange ist die Klappmenge ganz gut gegangen oder war es nur einigermaßen beweglich. Danach ist die wie ein starres Segel drinnen gehängt und hat einfach nichts mehr durchlassen. Mhm. Und es war insofern dann natürlich anders, weil ich, der Celibidache, der Maestro von den Münchner Philharmoniker, der wollte dann nicht mehr das erste Trompeten spielen. Der hat gesagt, das ist ihm zu gefährlich, er traut sich dort kein ekstatisches Fortissimo mehr rausholen, wenn er weiß, der Kerl hat ein Herzklappen oder da stimmt was mit dem Herz nicht oder sonst was. Und der hat aber dann ihm gesagt, ich kann ein anderes Instrument lernen und er finanziert mir das. Und dann habe ich die Gelegenheit beim Schopf gepackt und habe gesagt, dann möchte ich Harfen studieren. Und dann habe ich von mir aus kündigt im Orchester und bin dann in die Musikhochschule nochmal gegangen und habe Harfen studiert. Mhm. Und das war eine wunderbare, schöne Sache wieder.
Okay.
Aber da habe ich richtig, das war wirklich große Veränderung in meinem Leben. Und da habe ich auch dann angefangen zu merken, wie wichtig ein Herz ist.
Kam der Gedanke danach immer noch mal auf, dass du gedacht hast, das könnte mir wieder passieren? Also, dass es sich noch mal so verschlechtert?
Nein. In die Klappe habe ich vollstes Vertrauen gehabt bis zum Herzklappenskandal. Das war ungefähr 1990 rum. Da ist aufgekommen, dass diese C&C-Klappen von Björg Scheili, dass da der Bügel bricht manchmal. Mhm. Und da habe ich dann von der Firma Björg Scheili, die haben dann Abfindungen gezahlt, dass die Leute sie befreien vor der Verantwortung in der amerikanischen Justizwelt. Weil die Amerika, in Amerika ist ja das gnadenlos, da kannst du Schadenersatzforderungen bis zu in Milliardenhöhe fordern. Und das haben die verhindert, indem sie die Leute Abfindungen gezahlt haben. Es waren insgesamt, kann ich auch sagen, es ist ja versteuert worden von mir, das sind ungefähr 20.000 Mark gewesen. Und damit habe ich verzichtet, dass ich praktisch Regressansprüche stelle an die Firma. Das hätte ich auch nie gemacht, weil bei mir die Klappen sehr gut funktioniert. Und bei einem Durchmesser von 29 mm, und das hat die, ist die Gefahr nicht so groß. Und jetzt, Leute, habe ich die Klappe seit 46 Jahren, trage ich die rum und das Risiko, dass ich an der Herzklappe stirb, wird jeden Tag geringer. Mhm. Dafür steigen andere. Also je länger die Klappen funktioniert, umso kleiner wird das Risiko, dass es bricht. Mhm. Aber da ist man dann schon ein bisschen komisch geworden, weil die Klappen klappert. Also man hört die, das macht so ungefähr. So. Okay. Auch wenn ich im Bett liege, höre ich das natürlich beim Einschlafen meiner Frau auch. Aber es hat für mich was Beruhigendes, wie eine schöne Wanduhr, die tickt.
Hast du danach das Gefühl gehabt, so, du hast ja gesagt, das kam erst so mit 60 auf, das Gefühl von...
Die richtige Angst ist erst so mit, ist mir bewusst, ist mir das geworden, auch dass die Klappen jederzeit brechen können einfach und, oder irgendwas halt dann nicht mehr geht. Das ist so einmal gekommen, da bin ich in eine Therapie gegangen, also einem anderen Grund. Mhm. Und das ist aber das Tolle an so Therapien, man kann dann gleich mal alles mit verbrennen, kommt alles aufs Tablett. Ich kann übrigens nur empfehlen, das ist ein großer Luxus, den die Menschheit hat, wenn der Mensch eine Therapie machen kann und dadurch besser zurechtkommt mit sich und mit seiner Umwelt drumherum. Und in dem Zug habe ich das natürlich auch ganz gut, bin ich nochmal in mich gegangen. Und es ist einfach eine gute Selbstreflexion. Und die schaut nicht, auch wenn man erst recht nicht, wenn man ein Herzklappen hat, eine künstliche.
100 Sekunden Herzwissen. Künstliche Herzklappen. Grundsätzlich unterscheidet man zwei Arten, mechanische und biologische, also organische Herzklappen. Mechanische Klappen bestehen aus sehr widerstandsfähigem Material, meist aus Carbon oder Metall. Ihr großer Vorteil? Sie sind extrem langlebig und halten oft mehrere Jahrzehnte. Der Nachteil? Man muss lebenslang Blutverdünner einnehmen, damit sich keine Gerinnsel bilden. Das bedeutet regelmäßige Kontrollen und ein gewisses Blutungsrisiko. Biologische Klappen bestehen aus tierischem Gewebe, häufig vom Rind oder Schwein. Sie fühlen sich für den Körper natürlicher an und benötigen in der Regel keine dauerhafte starke Blutverdünnung. Allerdings nutzen sie sich schneller ab, besonders bei Kindern, deren Stoffwechsel aktiver ist. Bei jungen PatientInnen halten sie oft 5 bis 15 Jahre, bei Erwachsenen deutlich länger. Gerade bei Kindern ist die Entscheidung komplex. Mechanische Klappen halten länger, wachsen aber nicht mit. Biologische Klappen müssen häufiger ersetzt werden. Deshalb spielen Alter, Lebenssituation und Herzfehler eine große Rolle bei der Wahl. In den letzten 30 bis 40 Jahren hat sich technisch enorm viel getan. Die Materialien sind langlebiger geworden, die Strömungseigenschaften natürlicher und minimalinvasive Katheterverfahren ermöglichen es heute in manchen Fällen, Klappen einzusetzen, ohne den Brustkorb erneut zu öffnen. Wichtig zu wissen, eine künstliche Herzklappe ist heute kein Ausnahmefall mehr, sondern für viele Betroffene Teil eines gut begleiteten Lebenswegs. Mit regelmäßiger Kontrolle, aber in aller Regel guter Lebensqualität.
Und sonst, manchmal liege ich da und denke mir, ach, wie beruhigend. Ich glaube, ich höre natürlich jede Extrasystole, alles sofort. Und, aber also das Herz rumpelt, das merkt ein Normalsterblicher, also ein normal beklappter hört das nicht. Aber mit so einem metallischen Klappen hört man jede Rückung, jede rhythmische Rückung. Und, aber da gewohnst du dich dran. Und wie gesagt, es ist immer dann lustig, wenn sie sich wieder eingekriegt haben, wenn dann der Groove wieder kommt. Mhm. Wenn der wieder stimmt, der schöne Dreivierteltakt.
Viele, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, so in dem Moment, wo sie realisiert haben, was das bedeutet, egal ob jetzt selbst betroffen oder für ihre Kinder, hat sich so ein bisschen der Blick aufs Leben verändert. Dass man das Gefühl hat, so, das ist echt ein Geschenk und man muss das voll und ganz auskosten und nutzen und irgendwie intensiv leben. War das bei dir auch danach, nach dieser OP, oder kam auch das erst später? Oder kam es vielleicht gar nicht in dem Maß?
Also nach der zweiten OP, da habe ich dann geheiratet und habe zwei Kinder gekriegt, und beziehungsweise meine Frau hat die zwei Kinder gekriegt. Und wir haben angefangen, das Biermüsselblasen in ganz Deutschland zum Spielen, im deutschsprachigen Raum, und wir haben Produktionen an die Münchner Kammerspiele gemacht. Und also ich habe sehr viel in der Zeit danach, nach der zweiten Operation, wo ich aus dem Orchester freiwillig ausgeschieden bin. Ich habe dann eben Harfen studiert und mit der Biermüsselblasen meinen Lebensunterhalt verdient. Und dann haben wir Gerhard Polt kennengelernt. Und mit dem spielen wir ja immer noch. Und das ist eigentlich ganz gemach, wunderbar, unaufgeregt, schön, erfolgreich weitergegangen. Und dass ich irgendein Herzproblem gehabt hätte oder was, ist mir damals, der Mensch ist ja auch ein Verdränger. Also ich kann mittlerweile auch ganz gut, vielleicht durch die Therapie, ganz gut Sachen wegschirmen und mich drüber aufregen, über die Sachen, die sich den Tieren zum Aufregen. Sprich, wenn der Söder wieder Würstel frisst. Aber sonst übers Wetter und über bestimmte Krankheiten und gesellschaftliche Veränderungen, wo man nichts ändern kann, rege ich mich auch nicht mehr auf. Das lernt man mit dem Alter werden. Man wird, wenn man älter wird, ein bisschen gelassener, auch wenn die Gesundheit mit dem Älterwerden nachlässt. So seht ihr doch eine Gelassenheit ein, die ein gutes Gegengewicht ist zu der Aufregung, die man eigentlich hat, weil man ja älter wird und nicht gesünder. Außer man macht jeden Tag ein bisschen Liegestützen, so wie ich. Einmal in der Woche gehe ich zum Schwimmen, dann schwimme ich, da graule ich einen Kilometer und das geht ganz gut. Das ist wunderbar. Ich freue mich immer, dass das noch geht. Und dann kann man das vielleicht ein bisschen rauszögern. Aber ich habe zum Beispiel an die Hände Arthrosen. Und das ist für einen Harfenisten natürlich Gift. Das tut einfach sau weh. Mhm. Aber ich weiß, es gibt viel, viel schlimmere Sachen.
Ja. Was hat sich für dich verändert, als du 60 geworden bist? Das hast du mir im Vorgespräch gesagt, jetzt hast du es nochmal gesagt. Was war da so, war das in irgendeiner Form ein Wendepunkt oder fiel das mit deiner Therapie zusammen? Was hat sich da für dich getan? Nein,
man kann jetzt nicht sagen, direkt mit 60 oder was, aber so um den Dreh rum. Mhm. Der Achternbusch hat einmal gesagt, der Herbert Achternbusch, für die norddeutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, das war ein bayerischer schräger Vogel, der Filme gemacht hat und Theaterstücke und so weiter, der hat einmal gesagt, wenn der Mensch bis 60 nicht kapiert und demütig seine eigene Unbedeutendheit richtig einschätzt oder seine Bedeutung richtig einschätzt, sagen wir so, dann lernt das nicht mehr. Und ich glaube auch, ab 60 fängt der Mensch an, entweder wird er offener oder starrer, fester. Mhm. Und bei mir habe ich mir festgestellt, es ist einfach ein Ding, ich nehme mich selber nicht mehr so wichtig und ich schaue jetzt lieber, dass die Enkel gut geht und mir regen bestimmte Sachen nicht mehr, also Würstelfressereien und so weiter, regen mich nicht mehr so auf. Ich finde, dass man wird insgesamt ein bisschen gelassener und ich freue mich jetzt auch noch, wenn ich ein paar Jahre habe, wo ich einfach nur Ski leben kann. Mhm. Das ist nächste Woche habe ich meine Rentenantragstellung und da bin ich froh, wenn ich das noch ein paar Jahre habe. Aber im Grunde weiß ich, es sind 50 Jahre meines Lebens bis jetzt Zugabe. Und zwar ein Geschenk.
Mhm. Und dieses Gefühl hast du eher seit kurzer Zeit oder war das schon so?
Das habe ich, dieses Gefühl, also diese innere Gelassenheit, die ist mit der Therapie gekommen und es ist einfach ein natürlicher Prozess. Mhm. Du wirst älter und bist froh, wenn du in Würde altern kannst und nur einen Spaß hast am Leben und den Hobby. Ich kann immer noch ganz gut Musik spielen und habe um mich herum lauter nette Leute, die wirklich, also da ist kein Arschloch dabei.
Gut so, im besten Fall ist ja so.
Kannst du ja rausschneiden. Nein, das ist ja wichtig, wenn man um sich herum, ohne dass man in einem Elfenbeinturm lebt und wohnt, ist. Natürlich kriegt man alles mit, aber man hat viel Leute, mit denen wo man angenehm sich unterhalten kann und eine Gaudi haben kann und einen Spaß. Und Musik spielen ist eh ein großer Luxus.
Mhm. Hast du das Gefühl, dass dein Herzfehler und das, was er mit sich gebracht hat, dich eher gebremst oder angetrieben hat?
Ach,
oder weder noch, sagst du mal, das wäre so oder so gewesen, wie es war.
Du meinst jetzt, ob das praktisch ein Vorteil ist, wenn man so einen Herzfehler hat?
Ja, weil man vielleicht halt sagt, weil man halt anders lebt oder anders singt.
Ich weiß schon, was du meinst. So, ja, genau. Es ist grundsätzlich darf ja nichts in meinem Leben rückwirkend ändern. Das ist ein Schmarrn, das ist immer, ja, was hättest du in deinem Leben anders gemacht und so, das ist ein blanker Unfug. Man hat es im Leben immer so versucht zu machen, wie es am besten ist, natürlich. Und es ist in der Situation oder in der Konstellation, war es halt einmal so, deswegen ist es müßig, darüber nachzudenken, was hätte man anders gemacht oder nicht. Aber sagen wir mal, mich hat der Herzfehler sensibilisiert für bestimmte Gebrechlichkeiten von Mitmenschen. Es ist sehr empathiefördernd gewesen, für mich, glaube ich, jedenfalls. Ich kann mich gut hineinversetzen in einen Menschen, der krank ist oder dem irgendwas nicht taugt. Und beruflich kann ich es nicht beurteilen, weil wie gesagt, ich war Solotrompeter und werde das wahrscheinlich bis jetzt zum Renteneintritt, weil das blieb. Aber da ist mir im Nachhinein jetzt, muss ich schon sagen, ist mir lieber so. Ich hab noch viel in andere Instrumente gelernt. Ich habe mit meiner Tochter dann Geigen gelernt und Querflöten, alles Mögliche. Und ich habe auf der Bühne unglaublich viel erfüllende, schöne Momente und Auftritte erlebt. In allen Bühnen auf der Welt fast, kann man sagen. Also jetzt die Carnegie Hall nicht. Mhm. Aber wenn ich da mal spiele, dann kriege ich zu Freigarten. Nein, es ist auch angenehm, weißt du, man muss so bestimmte Sachen gar nicht machen.
Ja.
Also der Ehrgeiz rutscht mit der Zeit, wird immer weniger.
Mhm.
Rutscht irgendwann durch und dann kommt man in einen Zustand, wo man sehr mit sich selber im Reinen ist.
Mhm.
Ich mag nicht sagen zufrieden, weil besser kann man immer was machen oder was ist schon besser, aber man ist mit sich im Reinen und das ist ganz gut. Und da war der Herzfehler bestimmt sensibilisierend, sagen wir so.
Mhm.
Auch, dass mir Musik so viel gegeben hat können, das ist das hängt vielleicht damit zusammen, dass ich es gebraucht habe.
Ja. Jetzt hören uns ja ganz viele Eltern und Angehörige, aber vielleicht auch schon selbst betroffene Jugendliche, junge Erwachsene zu. Was würdest du denen, also egal ob jetzt Eltern von einem Kind mit angeborenem Herzfehler oder einem jugendlichen, jungen Erwachsenen, so aus deiner Lebensgeschichte mit auf den Weg geben?
Zuerst einmal da muss ich sagen, scheiß euch nichts. Man ist, wie man ist, und man nimmt seinen Körper so, wie er ist. Man hat keine Alternative. Man ist in den Körper reingeboren oder umgekehrt. Und es gibt keine Alternative. Man muss und man kann das, Gott sei Dank, durchziehen. Ansonsten, kein Mensch ist wegen irgendeinem Gebrechen weniger wert oder minderwertiger. Manchmal ist eine Krankheit eine Chance, dass man merkt, das Leben ist eine einmalige Sache und dann entwickelt man vielleicht die Kraft, dass man es zu gestalten versucht und gern lebt.
Mhm.
Weil Leute, man hat keine Alternative zum Leben. Es gibt bloß die Alternative sterben und aber solange wir leben, mögen wir nicht sterben. Wie der Mozart schon gesagt hat, der Tod ist sein ständiger Begleiter, aber er ist deswegen, da muss ich auch oft daran denken, an einen Brief an seinen Vater hat er geschrieben, ihm, dass der Tod ist sein ständiger Begleiter seit frühester Kindheit, aber er ist deswegen nicht irgendwie traurig oder müßiggängerisch oder melancholisch, er ist ein lustiger Mensch, gerade deswegen.
Mhm.
Weil der Tod sein ständiger Begleiter ist.
Ne? Ja, vielen, vielen Dank.
Ja, das schönes war Schlusswort, gell?
Genau.
Mit Mozart sogar noch.
Genau. Ja, vielen, vielen Dank, dass du uns so persönlich heute mit rangenommen hast und dass du uns deine Geschichte erzählt hast und dass du dir heute Zeit für uns genommen hast.
Ja, nichts dabei und ich freue mich, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer sich die Zeit genommen haben und das auch gehört haben.
Da bin ich mir ganz sicher. Vielen Dank.
Also, pfiat's euch und scheißt euch nix.
Servus.
Danke, dass du auch in dieser Podcast-Folge wieder reingehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest was draus mitnehmen. Viele weitere Infos und Links zum Thema findest du wie immer auch in unseren Shownotes. Und wenn du uns gerne hörst, was wir natürlich sehr hoffen, dann abonnier uns doch gleich, um in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung auf deiner Podcast-Plattform und wenn du uns teilst, empfiehlst und anderen Herzkind-Familien von uns erzählst. Oder hast du vielleicht Fragen, Wünsche, Themenideen oder sonstige Anregungen? Dann schick uns die gern an podcast@kinderherzen.de. Schön, dass du heute mit dabei warst. Danke für deine Unterstützung und von Herzen alles Liebe aus München. Tschüss und bis zum nächsten Mal.